ARD.
Du musst ja mal aufpassen mit deinem Gewicht. Nimm mal ab. Was ist das für eine Anweisung? Also das ist irgendwie schwierig. 17 Jahre in der Nationalmannschaft. Also insgesamt hatte ich, glaube ich, die längste Turnkarriere einer deutschen Turnerin. Nach den Spielen bin ich in so ein Loch gefallen. Dieses postolympische Depressionsthematik hat mich da schon sehr eingeholt.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hier bei Sportschau F besuche ich mit euch zusammen ja immer eine andere spannende Frau aus dem Sport. Und dieses Mal war ich mal wieder in Stuttgart unterwegs und da habt ihr mich hingeschickt. Ihr schreibt ja immer fleißig Wünsche, wen wir besuchen sollen über sportschauf@sportschau.de oder über unsere Insta-Seite Sportschau F. Und ein Wunsch, der uns immer wieder erreicht hat, war Kim Bui. Sie ist eine deutsche Turnlegende. Sie war bei 3 Olympischen Spielen als aktive Turnerin mit am Start. Sie ist mittlerweile in der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees und setzt sich für die Rechte von Athletinnen und Athleten ein. Und sie spricht aber auch immer wieder offen darüber, dass sie selbst lange mit Essstörungen zu kämpfen hatte. Wie sie da rausgekommen ist, auch darüber haben wir gesprochen. Mein Name ist Freddy Schierheck, euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ich bin in Stuttgart, mitten in Stuttgart und du hattest mich schon vorgewarnt und hast gesagt, dass bei dir in der Umgebung es sehr hügelig ist, weswegen du, wenn du joggen fährst in die Weinberge, immer mit dem Auto hinfährst, um nicht kaputt zu sein, wenn du da bist. Hast du mir gesagt, habe ich erstmal gelacht und habe gesagt, was? Ach, du bist doch so sportlich. Jetzt habe ich gerade die Hügel hinter mich gebracht von der S-Bahn-Station bis zu dir. Ja, es sind viele Hügel.
Aber du hast es hergeschafft.
Ich habe es hergeschafft. Sehr schön, aber wirklich, man guckt auf die Weinberge bei dir. Dann im Wohngebiet habe ich gerade schon voller Respekt festgestellt, gibt es eine Packstation direkt vor der Haustür. Also Stuttgart hat alles, was du brauchst. Wie wohl fühlst du dich in dieser Stadt?
Ich fühle mich sehr wohl hier. Also es ist gut, dass es nicht ganz in der Stadt ist, wo wirklich so Beton auf Beton oder Beton an Beton ist, sondern ich eben ein bisschen was Grünes sehe. Ich kann von meinem Balkon aus eine grüne Wiese sehen, ich sehe ein paar Bäume und eben die Weinberge sind nicht so weit weg. Von dem her fühle ich mich hier sehr wohl.
Und man kommt rein bei dir ins Wohnzimmer und sieht direkt ein kleines Deutschlandfähnchen, wo ich das Gefühl habe, das atmet noch Olympia. Von welcher Olympiade ist das?
Von welchen Tatsächlich Olympischen Spielen? Von Paris.
Von Paris, also ganz neu. An der Wand wiederum hängen 3 große Olympia-Plakate mit den Olympischen Ringen in verschiedenen Anordnungen. Einmal von Rio, dann haben wir Tokio, dann haben wir ganz rechts noch
London.
London.
Und du siehst, die Rahmen sind in Gold, Silber, Bronze. Und eigentlich sollten die alle auf gleicher Höhe sein. Also es war angedacht, ich mache die auf die gleiche Höhe. Du siehst da oben noch diese Bleistiftstriche vielleicht ganz
ja.
links. Aber die sind ja hinten, die haben so Drähte oder so Seile, wo man die quasi dann so reinhängt und die sind unterschiedlich gespannt.
Mhm.
Und dann habe ich dann halt beim Aufhängen gedacht, also die, ich habe schon auf einer Linie quasi die Nägel reingehauen, aber durch die Seile sind es halt unterschiedlich und jetzt siehst du es, aber es ist tatsächlich genauso geworden, dass es diese Anordnung von erster Platz, zweiter,
ein Treppchen
ist.
Und das ist jetzt wirklich Zufall durch ja. eben die Stärke des Drahts. Das ist ja, ja unglaublich. Also es ist wirklich ein Treppchen. Das Goldene ist eben ganz, ganz viel höher als Bronze und Silber. Das ist ja Wahnsinn. So, dann hier auf der Couch habe ich ja gerade auch schon Olympia-Luft quasi geschnuppert. Da hast du ganz viele süße kleine Maskottchen von den Olympischen Spielen. Dann, das finde ich ja richtig schön, ein weißes Kissen mit Fotos von dir bei den Olympischen Spielen. Wer hat das für dich gedruckt?
Das sind tatsächlich meine Mädels. Und die mir tatsächlich zu jedem der Olympischen Spiele immer ein bisschen was mitgegeben haben von zu Hause. Und eben für die Spiele in Tokio gab es ein Kissen, weil man ja auch nicht irgendwie hinreißen konnte oder sondern es muss auch irgendwas, was handlich ist, was ich auch mitnehmen konnte. Und dann haben sie mir diesen Kissenbezug bzw. dieses kleine Kissen geschenkt, wo Dream Big drauf steht. Und ja, so, dass es ein Teil von ihnen quasi mit mir auf der Reise ist.
Und wenn du sagst, deine Mädels, heißt, die sind noch aus der Schulzeit oder jetzt
genau.
aus der Stuttgart-Zeit?
Nee, aus der Schulzeit. Also ich habe ich war ja in Sindelfingen auf der Schule und bin nach der 8. Klasse nach Stuttgart gewechselt. Aber ich hatte auch in den 5 Jahren tatsächlich gar keinen Kontakt zu den Mädels, weil es da wirklich der Fokus war auf den Sport und auf die Schule und irgendwie in Stuttgart klarkommen. Aber zum Abitur haben wir uns quasi wieder genähert. Also habe ich wieder Kontakt aufgenommen. Ich war auch auf dem Abiball und seither, also sind wir befreundet und gehen so durchs Leben und wir machen seit der Corona-Zeit auch jeden Monat einen Online-Call. Also wir sind ein bisschen verstreut in Deutschland Mal schaffen wir es, uns zu treffen, na, vielleicht in einem kleineren Kreise, aber immer in diesem Kreise von uns fünf Mädels treffen wir uns dann so einmal im Monat online und sprechen über all das, was ansteht. Jeder lebt ja sein Leben und dann kommen wir da mal zusammen und tauschen uns aus.
Ja, wir gucken jetzt mal, wie du angefangen hast eben als junge Athletin und wie du bisher deine Karriere gemeistert hast. Mein lieber Kollege Conny Kleine hat einen Steckbrief für dich zusammengefasst.
Sportschau F. Steckbrief.
Kim Bui kommt aus Tübingen und ist ehemalige deutsche Leistungsturnerin. 29 Jahre hat sich die 36-Jährige dem Turnsport gewidmet. 27 deutsche Meisterschaften, 3 Olympische Spiele und 2 Bronzemedaillen bei Europameisterschaften später teilt sie heute ihre sportlichen Erfahrungen als Speakerin und Coach. Dazu engagiert sich Kim in Sachen Aufklärungsarbeit zum Thema Essstörung. Sie war in ihrer aktiven Zeit nämlich selbst mal davon betroffen. Parallel zu ihrer Karriere hat die Tochter einer Vietnamesin und eines Laoten ein Masterstudium der Biologie an der Uni Stuttgart absolviert. Mit dem Turnen begonnen hat Kim ziemlich früh, mit 4 Jahren bei ihrem Heimatverein der TSG Tübingen. Ihre Paradedisziplin? Der Stufenbarren. Das mag sie sehr gerne. Reisen, auch gerne alleine. Und Bananen mit Schokocreme. Das kann Kim gar nicht leiden. Oberflächlichkeiten, fehlende Wertschätzung und Kim. Denn Kimi hört sich gleich schon viel besser an. Besondere Eigenschaften? Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit und Resilienz. Fun Fact: Kim Bui verbindet Situationen und Erlebnisse stark mit Musik und hat für viele Begebenheiten in ihrem Leben einen eigenen Track im Kopf.
Finde ich gut.
Ja, es ist schon so krass, glaube ich, wenn man das so dann so geballt hört,
ja,
wofür man irgendwie jahrzehntelang gearbeitet hat und dann so mal kurz zusammengefasst, wenn man mal eben jetzt im Detail guckt, und das ist ja das Schöne, wir haben ja jetzt die Zeit. Du hast angefangen mit dem Turnen, als du 4 Jahre alt warst. Wer hat dich damals in die Turnhalle gebracht? Waren es deine Eltern, die wollten, dass du da hingehst, oder warst du es, die du, warum auch immer, das Turnen für dich entdeckt hattest?
Ich kam damals aus dem Kindergarten nach Hause und war einfach ein super aktives Kind auch und habe da so ein bisschen rumgetollt. Und meine Eltern wussten auch nicht, ob ich es mir von irgendjemand abgeschaut hatte oder so. Ich habe so versucht, wie so Purzelbäume zu schlagen oder so irgendwie so einen halben Ratschlag. Und damals gab es eine Zeitungsannonce, wo für Kinderturnen in Tübingen geworben wurde. Und da haben sie sich gedacht, ah ja, wunderbar, das probieren wir doch. Und da gehen wir unsere Tochter hin. Und so bin ich zum Kinderturnen gekommen, ganz klassisch also, und ja.
Wer war der Motor dahinter allem? Warst du das, die wirklich intrinsisch motiviert war, die gesagt hat, ich liebe irgendwie diesen Sport? Waren es vielleicht auch deine Eltern? Das hat man ja gerade bei jungen Athleten oft, dass die Eltern dann auch so ein bisschen den Erfolg wollen. Wer war es bei euch?
Also ich muss sagen, meine Eltern waren es nicht. Die sind in meiner ganzen Karriere hindurchweg immer an meiner Seite gewesen, haben mich immer unterstützt, aber waren nie so die ehrgeizigen Eltern, die gesagt haben, ja, du musst dahin, du sollst dahin oder und so. Also das waren sie nicht. Sie waren immer für mich da und haben mich immer supportet, was man braucht. Also wir wissen alle, ein Sport oder überhaupt ein Hobby in jungen Jahren bedeutet für die Eltern meistens fahrende Eltern. Also man muss ja irgendwo hingefahren werden. Das haben sie alles für mich gemacht. Ich finde aber auch, dass man sich eher so ein bisschen oftmals aktiv gegen den Leistungssport entscheidet, wenn es die Gegebenheiten gibt. Also ich hatte das Glück, dass ich in einem Verein bin mit einer Trainerin, die auch irgendwo leistungsorientiert ist und da auch ein bisschen mehr machen wollte und auch höher hinaus wollte und das quasi alles gefördert hat. Und das habe ich einfach mitgemacht. Das ist so ein schleichender Prozess, ne? Man rutscht da so rein. Man beginnt mit dem Kinderturnen und dann erhöht sich so ein bisschen der Umfang von einmal die Woche, vielleicht auf zweimal die Woche, dann vielleicht auch irgendwann dreimal. Und dann gab es sicherlich auch eine Talentsichtung, kann ich mich jetzt selber nicht mehr dran erinnern, aber aus Erzählungen. Und da scheine ich ja nicht ganz so schlecht abgeschnitten zu haben und irgendwo ein bisschen Talent gezeigt zu haben, dass ich da dann auch immer weitergebracht worden bin. Also so nach dem Motto, okay, von Tübingen, von einem Vereinstraining ging es dann quasi in das Landesleistungszentrum nach Ruid, das ist ein Stadtteil von Stuttgart. Und aus dem Landesleistungszentrum wurde dann 1999 das heutige Bundesleistungszentrum in Stuttgart, das Kunst und Forum, erbaut. Und dann wurde das Training dorthin verlagert. Also das heißt, es war immer so schrittweise, immer ein Stückchen weit und dann irgendwann das Thema, okay, Schulwechsel, weil dann kann ich mehr trainieren, dann kann ich mehr mich dem Sport widmen.
Und weniger Rallye und mehr Training.
Genau. Und trotzdem nicht die Schule nicht vernachlässigen. Und genau, und so ging das immer weiter, Schritt für Schritt. Also ja. Und ich hatte irgendwo, ja, Spaß, Freude, Motivation dabei. Also es ist schon, heute rückblickend ist es tatsächlich etwas, was ich dann einfach gemacht habe, weil es gibt ja schon eine Bestätigung zu sagen, okay, man kann etwas besser oder mehr oder überhaupt etwas, was andere nicht können. Also nicht jeder kann sagen, er kann einen Salto machen, aber ich konnte das dann damals als Kind und konnte dann aus einem Salto dann irgendwie zwei Saltos machen. Und das fühlt sich ja gut an erstmal.
Na klar.
Und deshalb macht man
also
das auch weiter.
Also ich kann noch nicht mal einen richtigen Handstand mehr vernünftig, aber ich stelle es mir als ein sehr gutes Gefühl vor.
Wir können heute nachher noch Handstand üben, wenn du möchtest.
Also ich weiß nicht, so in der Wohnung ist ja ein bisschen schlecht, aber hast du denn zu Hause auch manchmal tatsächlich eben im Wohnzimmer schnell, Mama, Papa, hier, guck mal, das kann ich jetzt dann immer so gezeigt?
Ja, ich habe auf jeden Fall mal versucht, immer so einen Handstand zu machen. Also wir waren damals in einer kleinen Wohnung, war nicht so viel Platz, aber ja, sowas hat man dann schon probiert. Und da habe ich dann auch gezeigt, war dann natürlich auch ganz irgendwo stolz drauf. Und dann kommen ja natürlich die Wettkämpfe, wo man dann auch nicht schlecht absah. Oder man dann irgendwo dann, ja. steh ich dann auch so auf diesem Treppchen und denke mir so, ah, oh, cool.
Mama und Papa stehen da und applaudieren.
Teilweise nicht, weil am Anfang wollte ich immer das nicht, dass meine Eltern mitkommen, weil dann war ich so aufgeregt. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, so ich glaube so bis 2008, 2007, so in der Zeit, wollte ich nicht, dass meine Eltern zuschauen, weil das für
so
mich...
So lange da hast du, zu der Zeit hast du ja schon international geturnt.
Ja, genau. Und ich habe das war immer so meine Sache. Ich habe geturnt und meine Eltern haben mich unterstützt und haben mich gefahren oder was es halt gebraucht hat, aber... Ich weiß noch, Baden-Württembergische Meisterschaften war so ein Wettkampf, wo ich gesagt habe, Papa, du kannst mich hinfahren, hol mich wieder ab in 3 Stunden, wenn dieser Wettkampf vorbei ist. Ich will dich da gar nicht dabei haben.
Ja.
Und dann kam halt eben dieser Moment, das ist so eine Geschichte, beim Weltcup in Stuttgart, da habe ich tatsächlich den Titel Barren gewonnen und dann kam ich nach Hause und habe so erzählt, hey Mama, Papa, ich war da, es war ein toller Wettkampf und so. Und irgendwann so am Frühstückstisch meinte dann so mein Vater so, ja, haben wir gesehen. Ich so, hä, wo habt ihr das gesehen? Irgendwie in der Tagesschau oder wo kam das oder hä? Ja, wir haben sie nicht erzählt, aber wir waren da in der Halle. Und ich so, um Gottes Willen, wie ihr wart da. Ja, wir wollten dann schon mal sehen, was du machst.
Ach, wie süß.
Und dann an dem Punkt,
genau,
haben sich reingeschlichen und gesagt, sie haben sich ganz oben an die letzte Reihe gesetzt und sind dann von allen Menschen irgendwie, haben einen großen Bogen gemacht, dass sie ja nicht erkennen, dass es an mich herantragen, ja, dass sie da sind, dass ich irgendwie vielleicht nervös werden könnte und so. Und das war der Moment, wo ich mir dachte so, okay, ich glaube, ich möchte und muss auch meine Eltern an meinem Leben im Turnsport dran teilhaben lassen und sie dann nicht irgendwie, dass sie sich da reinschleichen müssen. Und das war der Moment, wo sie dann auch immer zu Wettkämpfen gekommen sind. Sie sind zur EM nach Berlin gefahren, wo ich auch Stufenbach und Bronze geholt habe. Da waren sie live mit dabei. Sie waren bei den Olympischen Spielen in London mit dabei. Also...
Oh Mann, und das ist doch dann auch schön, dann stehst du da auf dem Treppchen und siehst irgendwie, wie Mama, Papa Tränen in den Augen haben.
Ja.
Hast du deine Tasche schon dabei für unsere Rubrik die Taschenkontrolle?
Ja, die habe ich. Die steht um die Ecke.
Super, dann gucken wir jetzt als nächstes für unsere Rubrik die Taschenkontrolle einmal in deine Tasche rein, was du immer so dabei hast, wenn du zum Training fährst. Ich meine, jetzt bist du nicht mehr aktive Turnerin, aber trainieren tust du trotzdem noch, hast du mir auch schon erzählt. Was hast du alles so dabei? Wollen wir mal reingucken?
Ja.
So, da sehe ich doch schon eine graue Sporttasche.
Also, ganz wichtig, Trinkflasche gefüllt mit Wasser. Ganz, ganz wichtig, meine Rolle, meine Faszienrolle, die tatsächlich vibrieren kann.
Also das ist jetzt eine schwarze Rolle.
Man kann die anmachen, wenn ich sie jetzt anmache, wird es ein bisschen laut.
Mach ruhig mal an. Ja, und sie vibriert.
Genau, sie vibriert.
Und was macht man damit für Übungen?
Draufrollen, einfach rollen und lockern.
Das heißt mit dem Rücken oder so?
Ja, und dann Rücken, Beine.
Mhm. Was hast du noch mit dabei?
Tatsächlich einen Golfball.
Einen kleinen gelben Golfball.
Ja,
Glücksbringer oder?
Nee, eher auch tatsächlich zum Rollen. Also ich habe immer so ein bisschen Utensilien zum Rollen. Habt auch noch heute mal, weil ich jetzt gerade ein bisschen verspannte Beine habe, eine Massagepistole.
Ich dachte, das sieht jetzt aus wie so eine Wasserpistole, aber in Wirklichkeit ist das ein Dreieck
Formen.
Mit so einem schwarzen Punkt drin.
Ja, das ist jetzt von einer bestimmten Firma, aber es gibt auch natürlich wirklich so, wie die aussieht wie so eine Pistole und genau.
Und die schwarze Kugel, die massiert dann,
genau,
die vorne dran ist. Was haben wir noch mit dabei?
Haargummi, darf überhaupt nicht fehlen. Das ist so das Größte. Ich habe tatsächlich noch ein paar Snacks hier da, glaube ich, irgendwo dabei. Wo sind sie denn?
Snacks auch immer,
ja,
gut.
Ja, ein Riegel. Ein Riegel ist immer drin, der jetzt aber gerade, glaube ich, aufgefuttert ist.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben über deine Karriere. Steht auch hier neben uns, 45 Sekunden, meine Leidenschaft fürs Touren und warum es nicht alles im Leben ist. Und da beschreibst du eben auch so deine Kindheit eben im Touren und auch dieses sehr besondere Verhältnis zwischen Trainer und Athlet tatsächlich auch. Wie eng war das damals auch in der Schulzeit dann eben? Wenn ich mir vorstelle, du hast irgendwie 3 bis 5 Stunden am Tag mit den Trainern verbracht. Wie sehr waren die dann auf einmal auch für einen wie so ein ja, täglicher Begleiter, so eine Mischform irgendwie wahrscheinlich aus Eltern und Lehrer, eben jemand, der viel an deiner Seite ist?
Ich finde, dass das Verhältnis damals definitiv ein sehr, sehr enges Verhältnis insofern war, weil es auch die Bezugsperson irgendwo ist, eine Vertrauensperson, weil ich ja mit meiner Trainerin mehr Zeit verbracht habe als mit meinen eigenen Eltern. Man hat auch gemeinsam ein Ziel. Also Trainer, Athlet wollen ja gemeinsam, das ist ja wünschenswert, ein Ziel, ein irgendwie Erfolge gemeinsam feiern. Und da ist einfach eine enge Zusammenarbeit. Und für mich war damals sie natürlich alles, was sie gesagt hat als Trainerin, glaube ich natürlich auch. Also was will ich als junges Mädchen? Also ich wusste es in dem Fall ja nicht besser in dem Moment, sondern habe darauf vertraut, dass das, was man mir sagt und dass das auch wichtig ist, dass ich das umsetzen sollte und dass ich das genauso zu tun habe, um zum Erfolg zu kommen.
Das Turnen hat für viele, ich glaube, deswegen hat meine Mama mich auch damals, ich wurde tatsächlich auch mal in einen Turnverein allerdings reingeschleppt. Das war wenig Eigeninitiative, die ich gezeigt habe, sondern ich musste 4 Jahre lang turnen, weil meine Mama das so schön fand. Also bei den anderen Kindern, bei mir nicht, weil bei mir war überhaupt nichts an Talent zu sehen. Aber wenn man es richtig kann, so wie ihr, dann sieht das ja so wunderbar filigran und elegant aus. Gleichzeitig hat man immer den Eindruck, es ist auch irgendwie streng. Es gibt viele Regeln, sei es das Äußere als auch die körperlichen Bewegungen. Wie war das eben als Jugendliche, so mit so vielen Regeln und Durchgetakteten so konfrontiert zu sein?
Tatsächlich sicherlich eine große Herausforderung, weil man sollte das ja immer alles leicht aussehen lassen. So im Turnen geht es oft immer um das Thema der Perfektion. Das, was man macht, muss man in einer gewissen Leichtigkeit rüberbringen können. Und das gibt dann mehr Punkte, weil es darf jetzt nicht angestrengt aussehen. Ja. Und das ist mir doch, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon mal schwer gefallen. Ich weiß, ich erinnere mich bis heute noch, dass manchmal meine Trainerin zu mir gesagt hat, ich wirke so steif, weil ich immer sehr, ja, sehr so fokussiert bin. Und ich habe mich als Jugendlicher oder auch oftmals später jetzt ungern auf Videos selber angeschaut. Ich konnte das irgendwie nicht gut. Ich wusste, dass andere, meine Kolleginnen, sich das immer mal wieder angeschaut haben und sich analysiert haben selber. Und ich habe da irgendwie so, boah, fiel mir einfach schwer, mich das anzuschauen und habe dann aber doch irgendwann festgestellt, ja, ich glaube, ich verstehe was, dass ich eine gewisse Steifigkeit habe und nicht so diese Lockerheit oder diese, ja, dieses ganz Bewegliche auf die Matte gebracht habe.
Du hast in deinem Buch auch darüber geschrieben, dass ihr täglich euch damals noch im jugendlichen Alter immer wiegen musstet. Auch das ist was, was man, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm hat, dass auch das irgendwie bei der Art Leistungssport mit dazugehört. Was hat das damals mit dir gemacht, jeden Tag auf so eine Waage zu steigen?
Wir sprechen ja von etwas, was sehr lange her ist, einfach so 15, vielleicht auch sogar noch länger an Jahren, 15, 20 Jahren. Und wo wir dann nicht so fortschrittlich im Turnen unterwegs waren, was das Thema Gewicht auch anging und so weiter. Und da wurden wir halt immer wieder auf die Waage gestellt. Und ich hieß, okay, ja, musst ja mal aufpassen mit deinem Gewicht. Was ja heutzutage, würde ich sagen, ist ja irgendwie ein bisschen eine sehr unqualifizierte Aussage, weil, ja, nimm mal ab. Das ist, boah, was ist das für eine Anweisung? Also das ist irgendwie schwierig. Vor allem im Turnen ist ja so, die Zeit, man ist 13, 14, 15, 16, also ab 16 ist man ja dann quasi im Seniorenalter, das hört sich total doof an, aber so wird es bei uns ein bisschen bezeichnet, Juniorenbereich, Seniorenbereich. Und das ist aber auch die Zeit, auch damals oder auch heute noch in vielen Teilen ist halt immer der Gedanke, okay, wenn man in diesem Alter zwischen so 13, 16 ist, so da muss ganz viel trainiert werden. Da muss ganz viel an Grundlage auch gelegt werden von Elementen, um so nach dem Motto, naja, also wer bis 16 nicht alles gelernt hat, an Elementen wird es auch nie wieder lernen. So ist oftmals die Denke gewesen. Und es ist aber auch genau die Zeit, wo das für einen Teenager, für einen Jugendlichen ja eine wahnsinnsprägende Zeit ist. Auf der einen Seite, der Körper verändert sich, die Pubertät setzt ein, also von dem kindlichen Körper jetzt von der Frau kommen einfach Rundungen dazu, man kriegt einen Busen, man kriegt einen Hintern und das ist normal auch irgendwo natürlich ist, aber auch auf der anderen Seite im Leben, ja, Schule zu wuppen, vielleicht auch irgendwie den ersten Freund zu haben und all das ist schwierig, wenn man dann auch noch von der sportlichen Seite her dann auch den Druck bekommt, eben auf den Körper bezogen.
Ja, und da frage ich mich gerade, also wenn ich mich mal kurz wieder in die pubertierende Freddy reinversetze. Also ich weiß, ich habe mir damals natürlich auch, wie alle Mädels um mich rum, super viele Gedanken über Äußerlichkeiten gemacht. Da dachte man ja wirklich, also das perfekte Augen-Make-up ist das Wichtigste auf der ganzen Welt, ne? Also so, und dann hat man über diese Dinge gesprochen und wer hat schon welche Körbchengröße und der eine macht eine Diät und die nächste sagt, sie möchte aber gerne mehr wiegen. Also so irgendwie auf einmal waren diese ganzen Körperlichkeiten in unserer Welt so, so wichtig. Und wenn ich mir jetzt noch überlege, da kommt ein erwachsener Mensch zu mir an und kommentiert dann auch noch meine Körperlichkeiten. Ich glaube, mich hätte das extrem beeinflusst. Mhm. Wie war das damals bei dir, als du eben sowas gesagt bekommen hast, von wegen Mensch, Kim, vielleicht mal ein bisschen abnehmen?
Ich habe es vorhin ja schon erwähnt. Trainer sind in dem Fall Vertrauenspersonen, Bezugspersonen. Und ich habe das geglaubt. Und ich habe meiner Trainerin geglaubt. Und ich habe gesagt, ja, also um den Erfolg, um den gemeinsamen Erfolg oder um meinen Erfolg auch zu bekommen, muss ich das natürlich irgendwo umsetzen. Ich habe ihr geglaubt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss abnehmen. Habe dann auf mein Essen geschaut, habe geguckt, wie kann ich das reduzieren, mein Gewicht. Ich habe dann einfach geschaut, okay, dann muss ich Kalorien reduzieren, habe dann die Kohlenhydrate weggelassen und habe dann auch viel Salat gegessen. Und ach, ich habe ganz ganz wilde Sachen in der Zeit auch gemacht, weil ich das einfach nicht besser wusste. Und dann hieß es aber, ja, es muss schon wirklich mal gucken, dass du abnimmst. Und weil es irgendwie dann nicht ersichtlich war auf der Waage, dass irgendwas passiert mit mir. Und dann war aber immer dieses schlechte Gewissen für mich da, wenn ich was gegessen habe. Ich habe gerne gegessen und ich esse es auch heute noch. Und meine Mutter ist für mich persönlich die beste Köchin der Welt, wo ich das Essen immer geliebt habe und heute noch liebe, wenn ich da was essen kann. Und aber immer gepaart mit diesem schlechten Gewissen, das fühlt sich mega beschissen an. Und eben, dass ich gesehen habe, dass es anscheinend im Gewicht nicht runterging, ich sollte Kohlenhydrate, ich sollte das machen und jenes und hat nichts passiert. Und in diesem ganzen Topf, wo alles so stressig ist zu dieser damaligen Zeit als Jugendliche, wo alles sowieso auf dich einprasselt, habe ich dann irgendwie keinen großen Ausweg mehr für mich gefunden, als mich dann einfach nur zu erbrechen. Weil das war für den kurzen Moment war das wie eine Erlösung. Ich habe das Essen in mich hineingestopft, ich konnte es aber auch wieder loswerden. Das war die Lösung, die vermeintliche Lösung für den Moment für mich. Und so bin ich in die Essstörung gerutscht. Also das war eine sehr harte Zeit. Und vor allem eine Zeit, wo ich ganz, ganz viel Gehirnkapazität darauf verwendet habe, um in gewisser Weise, in Anführungsstrichen, zu überleben. Also um diesen Tag irgendwie rumzubringen. Und immer zu gucken, okay, wo kann ich was zu essen bekommen? Wo kann ich es wieder loswerden? Aber auch den ganzen Anforderungen des normalen Lebens, einer Schülerin, einer Turnerin, einer Tochter, einer Freundin, irgendwie so zu sein in dieser einen Person, hat mich ganz wahnsinnig viel Energie und auch Kapazität oder Gehirnkapazität gekostet, weil ich mich heute nicht mehr gut an die Zeit erinnern kann. Das ist ein bisschen so wie so eine graue Nebelsuppe in meinem Kopf. Ich kann mich nur noch an Kleinigkeiten erinnern von der Zeit, weil das einfach das Leben in der Zeit an mir vorbeigerauscht ist, weil ich so mit diesen Problemen beschäftigt war, dass ich mich nicht mehr da irgendwie bewusst dran erinnern kann.
Und vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass es dich sehr, sehr einsam gemacht hat in der Zeit, ne? Weil du irgendwie dieses große Geheimnis mit dir rumschleppst, von dem du nicht willst, dass das jemand mitbekommt, damit dir vielleicht keiner reinredet, aber auch damit sich Leute keine Sorgen machen oder so. Das ist ja auch wieder ganz viel, was du mit dir dann ausgemacht hast, ne?
Absolut. Ich meine, ich habe das 1,5, 2 Jahre wirklich verstecken können, bis wenn es dann rausgekommen ist. Insofern, dass eine andere Trainerin auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich weiß, dass du ein Problem hast und du sollst dir da professionelle Hilfe holen. Ich habe das niemandem erzählt, weil das natürlich Schamgefühl pur ist. Und bin dann alleine losgezogen und habe da, ich weiß gar nicht mehr, wie das war damals, ob ich da irgendwie bei Google gesucht hatte oder tatsächlich einfach ein Telefonbuch, aber ich habe nach Therapeuten gesucht, die sich auf irgendwie Essstörungen vielleicht
spezialisiert haben,
ja, danke. Beziehungsweise habe dann am Ende eine Kinder-Jugendpsychiaterin gefunden oder Psychotherapeutin war es. Und da bin ich dann in Therapie gegangen. Ich habe da das Erstgespräch ausgemacht, bin da hingegangen und bei der ersten Person, die ich war, habe ich nicht so ein gutes Gefühl und habe dann die zweite Person auf meiner Liste angerufen und bin dann dort auch zum Erstgespräch hin und dachte so, es fühlt sich gut an und dabei bleibe ich und dann bin ich dort in Therapie gegangen und sie hat mich fast 4 Jahre begleitet, da den Weg auch hinaus. Und meine Eltern mussten irgendwann antanzen, weil ich ja natürlich noch eben minderjährig war. Und das war für sie ein Schock, das dann dort mitzubekommen. Aber ja, so war das eben.
Das heißt, sie hatten wirklich vorher nichts gemerkt. Du hattest das alles so gut versteckt, dass sie gar nicht geahnt haben, was mit dir los ist.
Mhm. Ja, das war schon hart für die. Und auch danach, weil ich habe ja nicht sofort aufgehört. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, irgendwie, Leute, ich habe es zumindest nicht geschafft, von heute auf morgen irgendwie dann direkt da so einen Cut zu machen, sondern es war so ein schleichender Prozess daraus. Also es gab immer wieder schlechte Zeiten, wo ich dann einfach wieder Rückfälle hatte und dann gab es wieder gute Zeiten, aber dann war es auch mal wieder schlecht und dann wurden die Abstände immer größer, bis wenn ich irgendwann für mich beschlossen hatte, nee, so geht's nicht mehr weiter. Das perfide daran ist ja, ich wusste immer, dass was ich da tue, nicht gut ist für mich und für meinen Körper. Aber trotzdem macht man das. Das heißt, es ist ja, das heißt auch Essbrechsucht. Es ist genauso, wie man dem Alkoholkranken auch nicht einfach sagen kann, hör auf. Es ist eine Sucht. Man will das immer wieder haben. Um davon wegzukommen, braucht es einfach professionelle Hilfe und auch eine professionelle Begleitung und eben auch die Geduld mit sich selbst.
Du hast ja eben damals die richtige Hilfe gesucht. Du bist da rausgekommen, hast dich da rausgekämpft und sprichst eben ja mittlerweile da sehr offen drüber. Immer wieder auch in Interviews und sorgst da für eine Sichtbarkeit, für dieses sehr, sehr wichtige Thema. Hast du, seitdem du da so offen mit umgehst und offen drüber sprichst, schon häufiger auch Rückmeldungen bekommen von anderen Athletinnen und Athleten, die gesagt haben, hey Kim, danke, dass du es mal ansprichst. Ich dachte, ich bin der Einzige, den es betrifft.
Ja, definitiv. Das kann ich dir so sagen. Vor allem am Anfang war das jetzt auch so ein neues Ding, so, okay, da spricht jemand über das Thema Essstörung. Das war so bis dahin so ein Tabuthema. Die wenigsten sprechen drüber, trauen sich darüber zu sprechen. Ja, ich hatte auch meine Probleme. Ich habe das jetzt über viele, viele Jahre, es waren über 10 Jahre, mit mir rumgeschleppt. Und erst das mit dem Buch war das für mich, wo ich dachte so, okay, also eine Biografie schreibe ich jetzt so schnell nicht mehr. Aber das ist ein Kapitel in meinem Leben, das muss ich, glaube ich, festhalten. Und erst dann, nachdem ich das auch runtergeschrieben habe, worüber ich jetzt auch erzähle in der Öffentlichkeit, muss ich ehrlich mir selbst eingestehen, dass ich es erst jetzt wirklich verarbeitet habe.
Was würdest du denn sagen, was müsste sich verändern im System des Turnsports oder insgesamt des Leistungssports in Deutschland, damit nicht andere auch an so einen Punkt kommen? Also ist es das System, was sich irgendwo noch ändern kann? Ist es jeder Einzelne, der versuchen muss, mehr bei sich zu bleiben, sich nicht zu verleiten zu lassen durch eben Kommentare vom Trainerteam, von Außenstehenden? Oder was wäre für dich was, wo du dir sagen würdest, das würde ich mir für den Leistungssport wünschen?
Du hast schon gesagt, wir sprechen von Leistungssport. Aber Gesundheit, da gehört der ganze Körper dazu, in dem Fall auch die mentale Gesundheit, aber auch alle anderen Sachen, genauso wie im normalen Leben, genauso dazu. Weil ohne das können wir auch keinen Leistungssport machen. Da finde ich, dass es ganz wichtig ist, dass man da eben auch offen drüber spricht, dass man das anspricht, dass man auch sich darüber im Klaren ist, dass das alles dazugehört, weil ohne das gibt es keinen Leistungssport. Und im Turnen ganz, ganz speziell ist es ja einfach so, dass es auch schon sehr, sehr früh beginnt. Also diese ganze Disziplin und dieser Umfang. Und das hat zwar viele Chancen, aber auch viele Risiken. Darüber muss man sich bewusst sein. Und darüber muss man sprechen und damit offen umgehen. Und ich glaube, es braucht eben diese Räume für diese ehrlichen Gespräche, für aber auch eine psychologische Begleitung von Anfang an. Und sowohl für die Sportlerinnen und Sportler, als auch für Trainer und Trainerinnen. Das finde ich ist absolut wichtig, weil Trainer müssen auch neben dem sportlich-fach- oder sportspezifischen und sportfachlichen auch da natürlich auch geschult werden, finde ich, also um auch Leistung zu bringen. Und nur so, finde ich, können wir einen Sport gestalten, wo wirklich auch eben junge Athletinnen und Athleten heranwachsen können, die dann auch am Ende ja hoffentlich ganz viele Medaillen mit einbringen.
So, wenn wir jetzt schon bei den Medaillen sind, wir gucken jetzt mal auf deine wirklich krassen Sporterfolge. Wenn wir mal schauen, du warst ja insgesamt, also bei so vielen Olympischen Spielen, bei den allerersten warst du als Ersatzturnerin damals mit dabei. Was war das denn für ein Gefühl, als du, das war 2008, ne? Du warst zwar Teil des Teams, aber hattest einen Sitzplatz, statt auf der Matte von A nach B zu springen und zu fliegen. Wie war das damals für dich?
Also es war schon eine harte Zeit. Ich habe da so 3 Wochen Touri-Leben ein bisschen in Peking gemacht, habe die chinesische Mauer angeschaut und so drumherum. Aber ich durfte Olympialuft schnuppern. Und das war, glaube ich, für mich das, in dem Fall die Motivation, dran zu bleiben, weil ich wollte unbedingt zu den Olympischen Spielen.
Hast du eigentlich damals, als du Ersatzkandidatin warst, weil jetzt trägst du gerade, das seht ihr gerade nicht, deswegen muss ich es kurz beschreiben, eine korallfarben, also so orange-rotfarbene Hoodie-Jacke mit Germany, Team Deutschland drauf, mit den Olympischen Ringen. Von letzten Jahr ist das, ne? Das ist die Paris-Kollektion. Hast du sowas damals auch bekommen als Ersatzkandidatin oder kriegt man die Klamotten dann nicht? Erst wenn du wirklich berufen wirst.
Erst wenn man wirklich berufen wird.
Oh ja,
wenn man
das dann ist ja wirklich richtig ärgerlich. Du bist irgendwie, du bist so nah dran, aber nicht ganz dabei.
Ja, man hat, also deshalb bin ich nur Ersatzturnerin, weil ich hatte keine Akkreditierung und auch keine Einkleidung. Und ich habe das alles ja miterlebt und dachte mir nur so, boah, die kriegen alle so, das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Und man kriegt so einen riesigen Koffer voller Klamotten, voller Einkleidung, voller toller Sachen. Und dann auch das Olympische Dorf zu erleben. Ich durfte dann ins Olympische Dorf rein, ich durfte mir das anschauen, ich bin eingeladen worden und dann durfte auch dort mitessen.
Aber nur mal einmal, ja, so, weil eigentlich hattest du kein Ticket.
Genau, also man darf ja immer ins Olympische Dorf, darf man Gäste einladen. Das ist immer noch ein Riesenprozedere, aber das ist möglich. Und da haben sie mich natürlich eingeladen, weil ich ja eh vor Ort war. Ja, und da habe ich das alles sehen dürfen. Also es war so quasi so ein Anteasern. Yeah. Aber so ein bisschen, damit man so ein Geschmäckle davon bekommt und ja.
Und dann bist du eben bei den Olympischen Spielen mit dabei gewesen und zwar richtig, auch mit den passenden Klamotten und mit der Akkreditierung 2012 in London. In welchem Moment damals, während der Olympischen Spiele, hast du dir gedacht, und dafür hat sich all der Stress und vielleicht auch der Frust vor 4 Jahren, hat sich alles gelohnt?
Die Abschlussfeier. Das war der Moment, wo ich dann irgendwie richtig realisieren konnte, dass es jetzt Olympische Spiele sind. Die Eröffnungsfeier habe ich tatsächlich bei keiner Olympischen Spiele, die ich bisher jemals war, irgendwie selber besucht oder selber dort gewesen, weil die Turnwettkämpfe immer direkt am Anfang sind. Und deshalb, das ist immer direkt ein Tag danach. Und wir wissen, wenn man zur Eröffnungsfeier geht, man muss sehr viel lange stehen, sehr viel warten. Und wenn du halt am nächsten Tag einen Wettkampf turnst, vielleicht mit der wichtigste Wettkampf deiner Karriere, dann musst du ja irgendwie fit sein. Deshalb, meistens sind es immer die Männer. Und die Frauen aus Solidarität gehen dann halt auch nicht mit. Und dann habe ich es, wie gesagt, habe noch nie eine Eröffnungsfeier irgendwie erlebt. Und die Olympischen Spiele in London ist für mich so, das war aufregend. Ich war so nervös. Und ich erinnere mich noch, das war wie so ein Tunnel, in dem ich war. Und das war wie so ein Schnipser. Und ich bin aufgewacht aus diesem Wettkampf. Und habe irgendwie das alles ein bisschen verpasst, weil ich so im Fokus und so im Tunnel war. Ich erinnere mich, wie ich reingelaufen bin in die Arena, in die O2 Arena. Da waren die Olympischen Ringe, hingen an der Decke. Und ich dachte so, oh mein Gott, das sind jetzt Olympische Spiele. Und dann war ich in diesem Wettkampffokus drin und ich habe 3 Geräte geturnt. Und das letzte Gerät war Sprung, das hab ich nicht geturnt. Und das war ganz knapp dort. Es ging darum, okay, schaffen wir es jetzt ins Mannschaftsfinale der besten 8 oder nicht? Und ich bin dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht und war dann so, habe dann zu meinem Physio damals gesagt, ja, du warst es jetzt? Dann sagt er, nee, also wir schaffen das jetzt, also Teamfinale und dann könnt ihr alle nochmal turnen. Und dann hat es ja ganz knapp nicht gereicht und das war wirklich, ich erinnere mich nicht mehr, was ich an den anderen Geräten geturnt habe, aber das war aber so überwältigend, diese ganzen Eindrücke, wegen sagt Olympische Spiele, wenn man da hinkommt, das ist einfach, an für sich der Wettkampf ist wie eine Weltmeisterschaft, weil der Wettkampf sind die Leute, die du dann schon auf anderen Wettkämpfen gesehen hast, bei Weltmeisterschaften, aber das Drumherum eben, das Dorf und alles, was da dazu kommt und das war was so aufregend war und ich glaube, ich war da einfach das war alles neu, zu viele Eindrücke, die ich nicht verarbeiten konnte. Und dann erinnere ich mich an die Abschlussfeier und vor allem das Lied Emily Sondé, die da gesungen hat. Und das war für mich der Moment, wo ich sage so, ja, das ist jetzt Olympische Spiele, ich hab's geschafft.
Wir haben hier ja immer die schöne Tradition, dass ich Audiobeweise der Karrieren meiner Gesprächspartnerin dabei habe. Und du strahlst schon, du ahnst, was kommt. Elli Seitz, eben eine, mit der du schon viel auf internationalen Wettkämpfen Seite an Seite geturnt hast und die selbst auch super erfolgreich ist, hat eine kleine Botschaft für dich.
Ich bin gespannt.
Audiobeweis.
Kim und ich, wir haben echt schon viel erlebt. Nicht nur, dass wir häufig Zimmerkolleginnen waren, sondern ich erinnere mich auch gerne zurück an das Jahr 2009. Das war mein erstes Seniorenjahr. Ich war gerade mal 16. Kimi war 20 und wir hatten den Swiss Cup in Zürich. Es war ein toller Wettkampf und danach haben sich die Turnerinnen und Turner entschieden, gemeinsam noch wohin zu gehen. Und ich war sehr unsicher, ob ich da mit darf oder soll oder wie auch immer. Und da hat mich Kim an die Hand genommen, hat gesagt, komm, ich nehme dich mit, ich vertraue dir, dass du auch keinen Blödsinn machst. Und ja, so hat eigentlich eine echt schöne Freundschaft begonnen. Ja, so haben wir dann auch viele andere Wettkämpfe und auch schöne Zeiten nach den Wettkämpfen erleben dürfen Und da bin ich wirklich sehr froh und dankbar für, dass wir gemeinsam so eine tolle Zeit hatten, in und außerhalb der Turnhalle.
Das hat sie so schön gesagt und das, glaube ich, ja, beschreibt das alles sehr, sehr gut in sehr wenigen Worten, was wir alles miteinander erlebt haben, was wir auch durchgemacht haben. Und sie ist ja seit 2014 oder 15, glaube ich, ja, in der Zeit ist sie nach Stuttgart gewechselt und dann war sie auch meine tagtägliche Trainingspartnerin. Also wir sind da wirklich durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Wir haben immer die Stimmung des anderen auch miterlebt und ja, das ist so, wenn man sich so gut kennt und sich dann begegnet, weiß man schon ganz genau, nur allein an dem Gesichtsausdruck heute, ist sie gut drauf, ist sie schlecht drauf, ist irgendwas passiert. Und das ist, ja, wir haben da wirklich eine tolle Freundschaft, die sich da ja eben auch in und auch außerhalb der Turnhalle sich aufgebaut hat und Wegbegleiterinnen. Und ich hoffe, dass es da ja noch sehr viel weiter darüber hinausgeht, außerhalb der Turnhalle, außerhalb des Turnsports. Und ja.
2022 hast du dann offiziell deine Karriere beendet. Wie viele schlaflose Nächte hattest du, bevor du diese Entscheidung für dich getroffen hast?
Sehr, sehr viele. Ich bin schon nach Rio, nach den Spielen bin ich in so ein Loch gefallen. Dieses postolympische Depressionsthematik hat mich da sehr eingeholt. Und ich habe mich gefragt, was mache ich jetzt? Und irgendwann zwangsläufig in so einer Leistungssportkarriere beschäftigt man sich ja schon mal mit dem Ende. So, wann höre ich auf? Wann ist ein Ende? Wann passt es? Und da bin ich damals ins Coaching gegangen, weil ich, glaube ich, einfach insgesamt in meinem Leben nicht mehr so ganz weiter wusste, wo es so hingeht. Und im Coaching, man beginnt immer mit so einer Zielerklärung, woran möchte man arbeiten? Und ich habe da drei Fragen formuliert, woran ich dann arbeiten wollte in der nächsten Zeit. Und eine der Fragen war tatsächlich, wie kann ich mit dem Turnen aufhören? Mhm. Also nicht wann oder warum turne ich, sondern wie kann ich mit dem Turnen aufhören? Und daran habe ich gearbeitet. Das ist ein Prozess. Das ist ein sehr langer Prozess, wo ich quasi 6 Jahre später mir selbst die Antwort darauf gegeben habe. Und ich habe ja schon sehr, sehr viel erlebt in meinem Leben, in der Turnkarriere und habe dann irgendwann an den Punkt gedacht, ich glaube, es gibt auch noch ein Leben nach dem Turnen.
Wir gucken mal auf das Ende. Das war dann eben 2022 bei den Europameisterschaften in München. Und ihr habt damals als Team erstmal bei den Europameisterschaften noch Bronze geholt. Und in deine allerletzte Übung, die du damals gemacht hast am Stufenbarren, da hören wir jetzt auch noch mal rein. Da habe ich nämlich auch einen kleinen Audiobeweis da, wie du damals bei der EM noch mal alles gegeben hast und alle Menschen auf ihren Plätzen standen und dir zugejubelt haben.
Audiobeweis.
We will never see such times again. 17 years on the national team, but so much more.
Boah, ja, kriege ich da auch Gänsehaut, wenn ich das wieder höre. Es war schon ein sehr, sehr besonderer Moment. Super emotional. Da ist aber auch eine riesige Last von mir gefallen. Und diese Klarheit, jetzt ist das Turnen vorbei. Er hat es gesagt, 17 Jahre in der Nationalmannschaft. Also insgesamt hatte ich, glaube ich, die längste Turnkarriere einer deutschen Turnerin. Und dass es dann in dem Moment zu Ende war, war ja ein ganz großes Ding.
Ja, eine richtige Legende bist du. Mit dem Titel musst du leben. Das haben auch ganz viele. Also ich habe dieses Video nochmal gefunden, auch auf der YouTube-Seite Gymnasty. Da haben ganz, ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer drunter geschrieben, was für eine Legende. Niemand war im Turnen so groß wie sie. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, deutsches Turnen ohne Kim und so. Das ist schon absoluter Wahnsinn. Und du hast damals auch, das sieht man auch im Video, das hat dich auch ein paar Tränen gekostet. In dem Moment und wahrscheinlich noch viel mehr, als die Kameras ausmachen, oder?
Absolut. Ich habe, glaube ich, danach noch immer noch geheult 2 Tage. Und ich war tatsächlich danach im Herbst dann auf Reisen. Und da war, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auch dazu gekommen sind, aber so ein Hotelbesitzer hat dann irgendwie, ist auf mich aufmerksam geworden und wusste dann, wer ich bin und hat dann irgendwie gegoogelt und dann gesagt, ja, ich will sehen, was du tust, was du gemacht hast und so. Und dann habe ich das Video angeschaut. Und dann habe ich geweint. Und auch heute merke ich immer noch, wenn ich diese letzte Übung anschaue, das trifft mich immer noch emotional, weil das einfach so ein prägender Moment war in meiner Karriere. Und ich würde sogar sagen, der prägendste und auch der bedeutendste und vielleicht auch der schönste Moment in meiner Karriere. Oftmals werde ich gefragt, ja, was ist dein schönster Moment? Aber das war mit einer meiner schönsten Momente, das erleben zu dürfen, weil ich da wirklich vollkommen bei mir war. Weil ich oftmals, glaube ich, in meiner Karriere sehr viel gemacht habe, um ja anderen auch zu gefallen, um Anerkennung zu bekommen, um mir selbst genug zu sein. Und in dem Moment wusste ich, okay, jetzt ist das irgendwie alles vorbei. Jetzt bin ich nur noch bei mir. Und das hat mich ganz wahnsinnig also mitgenommen.
Wenn wir jetzt gerade schon bei den schönsten Momenten sind, gucken wir vielleicht auch mal auf den mutigsten Moment in deiner Karriere bisher. Und zwar habe ich eine Frage für dich mitgebracht von meiner letzten Gesprächspartnerin, von der Bob-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Laura Nolte, die ja wirklich auch sehr, sehr mutig ist, die mit 120 km/h durch einen Eiskanal flitzt. Und wir haben in der letzten Folge, da könnt ihr gerne mal reinhören, auch darüber gesprochen, wie es eigentlich ist, wenn man da einen Unfall baut. Das hatte sie auch schon, dann hat sich der Bob gedreht. So, wie findet man danach wieder Mut, in den Eiskanal zurückzugehen? Und was hat sie für Lehren gezogen aus Niederlagen? Also das alles in der letzten Folge. Jetzt hören wir erstmal rein in die Frage, die sie mir mitgegeben hat für dich.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Also ich habe so Respekt vorm Touren auch, muss ich sagen. Und das sieht auch immer alles so toll aus und so weiter und so fort. Und meine Frage ist so, was das Mutigste ist, was sie in ihrer Karriere mal so machen musste oder was sie jetzt so rückblickend sagen würde, okay, das war schon sehr, sehr mutig und ja, das würde mich einfach interessieren, weil ich glaube, zum Touren gehört auch sehr viel Mut und sehr viel Überwindung immer mal wieder dazu.
Mutig in Form von selber vom Turnen? Ich glaube schon.
Ich glaube, es geht beides. Aber vielleicht ist auch das Karriereende ein mutiger Schritt.
Ich glaube, für mich persönlich ist tatsächlich das Veröffentlichen einer Biografie das Mutigste gewesen, weil das ein bisschen sowas wie so ein Seelenstriptease ist. Das ist auf dieser einen Seite, aber wenn ich es jetzt auf das Turnen selber beziehe an Elemente, ja, also finde ich auch. Also man muss schon mutig sein, um zu turnen, um überhaupt abzuspringen, um was zu machen, um sich doppelt um seinen eigenen Körper zu drehen und auch Längsachsen technisch so durch die Luft zu wirbeln und dann auch wieder auf die Füße zu kommen, ohne sich dabei zu verletzen. Ja, das bedeutet Mut und das ist, glaube ich, auch, warum man natürlich in sehr jungen Jahren anfängt, weil man da immer sagt, okay, da sind die Leute immer noch ein bisschen mutiger, als je älter man wird, desto ängstlicher wird man, weil man natürlich immer mehr den Kopf einsetzt.
Ja, ja, man immer mehr weiß, was das Risiko ist.
Genau, und man da anfängt, das abzuwägen und wenn man das in jungen Jahren anfängt, dann lernt man das in Anführungsstrichen ein bisschen spielerischer.
Okay.
Und aber...
Na gut, ja. Aber dann haben wir jetzt ja schon reichlich mutige Momente. Ich finde ehrlicherweise auch einen anderen mutigen Moment immer noch in deiner Biografie. Du hast dich entschieden, dann eben nach dem Karriereende, weil die große Frage war ja eben, was machst du? Du hättest natürlich technische Biologin werden können. Du nix, aber scheinbar, also, aber schüttelst auch wieder gerade den Kopf. Also das war dann irgendwie keine Option. Du hast dich dann aber zur Wahl stellen lassen, um eben stellvertretend für viele Athletinnen und Athleten deine Stimme einzubringen beim IOC, beim Internationalen Olympischen Komitee. Und ich habe gelesen, das war ein richtiger Wahlkampf, den du da absolvieren musstest. Auch dazu gehört eine Menge Mut. Was musstest du machen, um dann eben, weil am Ende bist du ja gewählt worden und jetzt seit den Olympischen Spielen in Paris, wissen das auch alle, weil es die ganze Welt. Was musstest du machen auf dem Weg dahin?
Für mich war tatsächlich auch so eine Frage am Anfang, will ich denn überhaupt Teil eines solchen Ladens sein, weil es nach außen hin immer sehr negativ bezeichnet wird beziehungsweise dargestellt wird, vor allem bei uns hier in Deutschland. Und je mehr und länger ich mich damit beschäftigt habe, da habe ich so, irgendwie finde ich das nicht so. Und dann war noch ein Punkt für mich, wo ich sage, naja, ganz viele meckern oder über das Thema der Athleten, dass man da nicht eingebunden wird oder dass die nicht gehört werden. Und das ist oftmals ein bisschen so wie in der Politik. Also alle meckern, aber die wenigsten versuchen ja dann auch dafür was zu tun. Also in der Politik denke ich mir so, okay, dann geht doch mal in den Gemeinderat und fangt da mal an, wenn ihr immer über die Politiker da schimpft, aber dann versuch selber. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann versuche ich das auch einfach mal. Und wenn ich da was machen kann, dann ist gut und wenn nicht, dann nicht. Und dann bin ich wirklich so ein bisschen auf Wahlkampf gegangen, habe versucht, irgendwie präsent zu sein auf vielen Veranstaltungen. Und dann bei den Spielen selbst in Paris sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Spiele, also Athleten, berechtigt für die Wahl. Sie dürfen wählen gehen. Und wir waren 30 Kandidaten und Kandidatinnen, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, also 4 werden gewählt, also die Chance dazu, also sind sehr namhafte Leute mit dabei gewesen, wo ich mir dachte so, ja, das wird kein Selbstläufer. Und dann habe ich mir aber auch überlegt, wo kann man am besten Wahlkampf machen? Wo kann man die meisten Leute antreffen? Und klar ist, dass jeder irgendwann mal im Laufe des Tages essen gehen muss. Es gibt eine Mensa oder eine zweite Mensa und aber eine Hauptmensa. Und dann habe ich mich quasi vor die Mensa hingestellt und die Leute abgepasst.
Und es hat funktioniert.
Es hat funktioniert, überraschenderweise.
So, und jetzt hast du dieses Amt inne. Gleichzeitig hast du ja eben auch gesagt, es ist so ein bisschen wie bei der Politik. Wenn man Dinge ändern will, dann muss man mitmischen. Jetzt mischst du mit. Was sind denn die Bereiche, in denen du gerne etwas ändern würdest?
Tatsächlich ist es ein Thema, das Thema Mental Health, ja, etwas, was ich vorantreiben möchte, was es auch schon wahnsinnig viele Programme dafür gibt. Und jetzt auch zu gucken, okay, was gibt es alles für Programme? Wie zielgerichtet sind die? Und das alles herauszufinden, das braucht so ein bisschen Zeit, da sich einzulesen und sich da auch auszutauschen. Und das ist auf jeden Fall. Aber vielleicht kriegen wir ja das irgendwie mal hin, zum Beispiel. Du hast es angesprochen, diese Symbolik der Olympischen Spiele. Zum Beispiel würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht irgendwie alle so eine Kette bekommen. Ich habe da nach so einem Symbol, viele tätowieren sich das ja, aber
ja,
vielleicht gibt es auch wieder Athleten.
Ich habe bisher schon viele Olympioniken getroffen mit dem Tattoo.
Ja, ich habe zum Beispiel keins, aber ich würde mich freuen, dass eher so vielleicht so olympische Ringe als Kette oder als Armbändchen. Auch sowas kann man sich dafür ja auch einsetzen.
Ja, also da sind wir gespannt. Du bist jetzt gewählt auf wie viele Jahre?
8 Jahre.
8 Jahre. Ja. Guck mal, und das ist das jetzt ein Fulltime-Job? Ich meine, ich weiß, dass du nebenher noch andere Dinge machst. Auch das haben wir im Steckbrief gehört. Du trainierst noch Jugendliche, du bist als Speakerin wirklich viel unterwegs. Aber wie viel Zeit nimmt jetzt dieses Amt noch zusätzlich ein?
Zuallererst muss ich sagen, es ist ja eigentlich nur ein Ehrenamt. Aber ich behandle das so ein bisschen wie eine normale Aufgabe, wie ein normaler Job auch irgendwo. Vielleicht, ich kann es jetzt nicht in Prozent sagen, aber vielleicht 40-50% schon auch. Also es ist mal mehr, mal weniger. Und eben, ich sage, es ist noch eine Lernphase. Es ist noch nicht so, dass ich aktiv in allem mit dabei bin, weil in der Athletenkommission ist man auch in anderen Kommissionen. Ich bin jetzt quasi nur als Observer erstmal drin, arbeite noch nicht aktiv in anderen Kommissionen mit. Das heißt, irgendwann wird es da auch ein bisschen mehr Zeit einnehmen. Also das ist alles noch so ein bisschen im Aufbau, um zu gucken, wofür das ist. Aber
also wir sagen, wie es ist, falls man Angst gehabt hätte, dass du nach deinem Karriereende als Profiturnerin irgendwie Langeweile bekommst, nein.
Ganz umgekehrt tatsächlich. Meine Mama hat da letztens gemeint, mein Gott, du bist da jetzt noch mehr unterwegs als vorher. Ist da noch stressiger als vorher, wenn ich sie mal anrufe und mit ihr spreche und sagt sie, ja, du bist halt hier und da und dort und ja, langweilig wird es mir auf jeden Fall überhaupt nicht.
Für unsere nächste Folge, da werden wir Pia-Sophie Wolter besuchen, Profifußballerin bei Eintracht Frankfurt. Für die darfst du jetzt gerne noch eine Frage mitgeben. Was möchtest du sie gerne fragen?
Ja, liebe Pia-Sophie, ich freue mich sehr, dass du nach mir kommst. Und das Thema Fußball ist etwas, ja, was immer sehr omnipräsent ist, immer in der Gesellschaft. Aber heute ganz speziell für dich, würde mich interessieren, was denn für dich deine 3 wichtigsten Erkenntnisse aus dem Fußball denn sind.
Kim, es war total toll, dass wir bei dir sein durften. Zum Schluss noch die Frage, die über allem steht. Was würdest du denn sagen? Was hast du gelernt aus dem Sport für dein ganzes Leben?
Ich habe aus dem Sport gelernt, dass das immer weitergeht. Also egal was ist, egal was passiert, wenn man einen Fokus hat, wenn man ein Ziel hat, wenn man Disziplin hat und auch ein Durchhaltevermögen, durch auch Rückschläge, Niederlagen durchzugehen, es geht nämlich nicht immer nur nach oben, es ist nicht immer alles wunderbar und schön und immer nur hoch, sondern es gibt eben auch die Täler. Und wenn man das alles zusammennimmt und das auch auf das Leben überträgt und dazu noch on top zu sagen, okay, Fehler darf man machen im Leben, dann glaube ich, ist es, also kann man ein ganz tolles Leben führen. Und das ist so viel Spaß, viel Freude daran haben, an dem Prozess auch. Und nicht immer so ganz verkrampft zu sein. Man sollte seine Ziele haben, aber auch den Prozess und den Weg dorthin genießen.
Bitte beende doch zum Schluss noch folgenden Satz. Ohne Sport wäre mein Leben
langweilig.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Und wie immer habe ich am Ende noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Dieses Mal ist es der Podcast Sport Inside, wo ja immer Journalistinnen und Journalisten investigativ hinter die schillernde Fassade des Sports gucken. In der neuesten Folge geht es um die Frage, warum hinkt Deutschland beim Frauenteamsport im europäischen Vergleich hinterher? Sie gucken in dem Fall, warum Länder wie Frankreich, Spanien oder Großbritannien im Basketball, Fußball und Handball weiter sind als Deutschland. Und sie schauen, was passieren muss, damit deutsche Teams bald vor vollen Rängen spielen können und auf Augenhöhe mitmischen können. Also die neueste Folge von Sport Inside kann ich euch nur empfehlen. Hört mal rein, die gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek.